Tages des Völkermordes von Srebrenica. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktionen haben sich verständigt, die Haushaltsberatungen an diesem Freitag für eine vereinbarte Debatte zu unterbrechen. Das ist ein außergewöhnlicher Schritt, für den ich den Fraktionen sehr dankbar bin hier im Haus. Denn warum ist jetzt sich heute der Völkermord von Srebrenica zum 30. Mal? Am 11. Juni 1995 eroberten bosnisch-serbische Milizen die UN-Schutzzone, in die Zehntausende bosnische Muslime geflüchtet waren. Mit brutaler Gewalt trennten die Angreifer Familien und deportierten Frauen, Kinder und Alte. Männer und Jungen, die hielten sie zurück, um sie in den folgenden Tagen systematisch zu ermorden. Auf Initiative Ruandas und auf Initiative Deutschlands hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr den 11. Juli zum internationalen Gedenktag erklärt. Am Srebrenica Memorial Center findet heute das internationale Gedenken, eine Gedenkveranstaltung statt. Und deshalb begrüße ich auf der Tribüne sehr, sehr herzlich den Botschafter von Bosnien und Herzegowina, Herrn Damir Arnaut. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind. Etwa 8.000 Bosniaken wurden in Srebrenica ermordet. Die meisten, wie gesagt, Männer und Jungen. Aber es waren auch Frauen, wie immer in Kriegen, die Opfer wurden, die brutale Opfer wurden. Auch sie wurden gemordet, noch öfter gezielt vergewaltigt und gedemütigt, wie so oft im Bosnienkrieg, wie so oft in allen Kriegen. Nach dem Massaker waren es vor allem die überlebenden Frauen, die die Aufklärung der Verbrechen voranbrachten und für die Anerkennung als Völkermord kämpften. Und dies bis heute gegen Leugnungsversuche immer noch tun. Unter dem Namen Mütter von Srebrenica fordern sie weiter Gerechtigkeit für ihre ermordeten Söhne, ihre Ehemänner und Brüder. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Srebrenica war das schlimmste Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Völkermord war auch ein Scheitern der Vereinten Nationen, deren Friedenstruppen den Schutzsuchenden eben genau das nicht boten, Schutz. Wir haben auch Kollegen hier bei uns im Deutschen Bundestag, deren Familie von der Geschichte geprägt ist. Zum Beispiel der Kollege Adis Ahmetovic, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Der Völkermord in Srebrenica ist Teil des Lebens seiner Familie. Sein Großvater wurde in einem Massengrab beerdigt. Srebrenica steht daher auch für die Einsicht, dass die Durchsetzung von Menschenrechten konkretes, sehr konkretes Handeln von uns allen verlangt. Das wird nun unsere folgende Debatte beschäftigen, die ich gleich eröffnen darf. Aber ich bitte Sie nun zum Gedenken, sich kurz zu erheben. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Und hiermit eröffne ich auch die Aussprache. Und das Wort für die Bundesregierung hat Herr Staatsminister Gunter Griechbaum.
Frau Präsidentin, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Älteren von uns haben sicherlich noch die schlimmen Bilder vor Augen, als vor 30 Jahren 8000 Jungen und Männer massakriert wurden, auf schreckliche Art und Weise. In einer von der UN als Schutzzone deklarierten Stadt, unter den Augen einer ohnmächtigen Weltöffentlichkeit, wurden sie getrennt, verschleppt, erschossen und in Massengräbern verscharrt. Es waren 8000 wehrlose junge Menschen, systematisch hingerichtet von bosnisch-serbischen Truppen. Ihre Zukunft beraubt, ihres Lebens beraubt. Es sollte Teil einer ethnischen Säuberung sein und wird deshalb zu Recht als ein Genozid bezeichnet, motiviert von Hass, von Nationalismus und von ethnischem Wahn. Das Schlimme bei alledem ist jedoch, dass wir nicht weggesehen haben, wir haben hingesehen. Es waren ca. 500 niederländische Blauhelmsoldaten. Sie waren technisch den überlegenen Mördern unterlegen und konnten nicht eingreifen oder wollten es nicht. Das zeigt einmal mehr, dass Mandate nur dann tauglich sind, wenn sie auch robust sind. Andernfalls verlieren sie ihre ordnende und abschreckende Wirkung. Srebrenica ist deshalb auch ein Trauma für uns die Europäische Union. Und deshalb, und doch ist es vielleicht die einzige Antwort, die wir auf so etwas geben können, Europa, damit Hass und Nationalismus überwunden werden. Wir verhandeln mit den Ländern des sogenannten westlichen Balkans bereits seit geraumer Zeit. Und dennoch ist dieser Beitrittsprozess und diese Beitrittsverfahren sehr technisch orientiert. Eines gerät dabei sehr häufig aus der Sicht heraus, nämlich dass die Aussöhnung gewissermaßen das Fundament ist, auf dem das Europäische Haus gebaut wird. Das haben wir gesehen zwischen Deutschland und Frankreich. Es war damals der erste Präsident nach dem Zweiten Weltkrieg, Charles de Gaulle, der auf uns, der auf Deutschland zugegangen war. Welch ein Mut hat Frankreich gehabt, welch ein Mut hat dieser Präsident gehabt. Und deswegen ist es wichtig, diesen Mut gerade in heutiger Zeit zu zeigen. Denn er ist gefragt, denn Hass und Hetze können töten, auch heute noch. Der Wahn des Nationalismus wirkt dabei wie ein Gewächshaus. Srebrenica ist deswegen eine Mahnung für uns alle. Eine Mahnung, schaut nicht weg, sondern schaut hin. Wenn Menschen in Europa oder anderswo wegen ihrer Herkunft, Religion, ihrer Identität bedroht werden, dürfen wir nicht schweigen. Und es ist unsere Verantwortung, gegen Verharmlosung, gegen Relativierung und das erneute Aufleben von Nationalismus und Rassismus aufzustehen. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht mehr reicht. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht mehr reicht, lediglich für die Demokratie zu sein. Heute müssen wir für die Demokratie kämpfen, für Freiheit kämpfen, für Rechtsstaatlichkeit kämpfen. Dann haben wir alle die richtigen Schlüsse aus Srebrenica gezogen. Srebrenica darf sich nie mehr wiederholen, nie wieder. Es ist unsere Verantwortung. Herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat nun Herr Abgeordneter Dr. Alexander Wolf das Wort.
Verehrtes Präsidium, Exzellenzen, liebe Kollegen. Im ostbosnischen Srebrenica ereignete sich vor 30 Jahren ein blutiges Massaker, verübt von serbischen Soldaten an unbewaffneten Bosniaken. Wir gedenken zu Recht dieses grausigen Massakers, denn es nahm Ausmaße an, ca. 8000 Opfer, die unser zivilisiertes, friedensverwöhntes Europa seit den Zeiten des Zweiten Weltkriegs nicht mehr kannte. Warum dieses Massaker aber derart blutig war und warum es überhaupt dazu kam, ist allerdings nur im historischen Kontext zu verstehen. Und dazu will ich ein paar Worte sagen, ohne damit das Verbrechen in irgendeiner Weise zu verharmlosen. Bosnien-Herzegowina ist ein multiethnischer Staat, in dem Konfession quasi gleichbedeutend mit Volkszugehörigkeit ist. Bewohnt zu ca. 50% von Bosniaken, Moslems, zu 30% von orthodoxen Serben und zu ca. 15% von katholischen Kroaten. Bereits zu Beginn des Bosnienkrieges wurde Srebrenica zur muslimischen Enklave, umschlossen von serbischen Truppen. Es wurden dort unbeteiligte serbische Zivilisten verhaftet und gefoltert. Auch unternahmen bewaffnete Moslems mehrere Angriffe auf umliegende serbische Dörfer. Besonders blutig war der heimtückische Überfall auf das Dorf Gravica, ausgerechnet in der Nacht des orthodoxen Weihnachtsfestes. Bei dem Überfall kamen etliche Zivilisten zu Tode, darunter auch Frauen und Kinder. Die darauffolgende Offensive der Armee der Republika Srpska drängte die bosniakische Enklave bis zum Sommer 93 auf einen Bruchteil ihres Gebiets zurück. Viele Familien flohen in das Bergstädtchen. Dennoch weigerte sich der bosnische Präsident Izetbegovic, diese Flüchtlinge evakuieren zu lassen. Er wollte das Gebiet um keinen Preis aufgeben und missbrauchte die Flüchtlinge dabei auch als eine Art Faustpfand. Auch dies gehört zu der traurigen Geschichte dazu. Auch die UN haben sich in dieser Geschichte nicht mit Ruhm bekleckert. Es hat ein besonderes Geschmäckle, dass ausgerechnet die Vereinten Nationen sich zum Interpreten dieses Massakers aufschwingen. Die Einstufung dieses Massakers als Genozid durch Mehrheitsentscheidung der UN-Vollversammlung ist umstritten aus verschiedenen Gründen. Die Serben erschossen dort Männer, verschonten grundsätzlich Frauen und Kinder. Sie relativieren in einer unerträglichen Weise, wenn sie derart alles. Die Abstimmung in der UN-Vollversammlung widersprach dem bisherigen Brauch, über derartige Resolutionen allenfalls im Sicherheitsrat abzustimmen, und westliche Länder wie Israel, Griechenland, Ungarn oder Argentinien verweigerten dem Antrag ihre Zustimmung. Und es steht dem Moralweltmeister Deutschland nicht gut zu Gericht, dass wir eine Resolution zusammen mit Ruanda einbrachten, die vor allem in der muslimischen Welt Applaus erhielt. Letztlich ist diese Einstufung keine historische, sondern eine politische Entscheidung und eine sehr unkluge. Denn diese Erinnerungskultur, die wir hier dem ohnehin fragilen Staat Bosnien und Herzegowina von außen aufzwingen, trägt nicht dazu bei, die Spannungen im Staat zu besänftigen. Im Gegenteil, und das sollte doch das Ziel sein. Man macht sich hier auch leider zum nützlichen Handlanger der Türkei Erdogans, die seit Jahren eine Islamisierung der ehemals säkularen Bosniaken vorantreibt. Es wäre unsere Aufgabe, dieser Art von Einflussnahme einen Riegel vorzuschieben, denn es liegt nicht im deutschen und europäischen Interesse, wenn ein ohnehin fragiler Staat.
Ihre Zeit ist abgelaufen.
Ich komme zum Schluss.
Nein, Sie kommen nicht zum Schluss. Ihre Zeit ist jetzt definitiv abgelaufen.
Vielen Dank.
Und ich will gerade noch mal sagen, dieser Tagesordnungspunkt heißt 30. Jahrestag des Völkermordes von Srebrenica. Ich darf jetzt der SPD-Fraktion das Wort geben, der Abgeordneten Siemtje Möller. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn man heute nach Srebrenica reist, dann reist man einen gewissermaßen idyllischen Ort. Zumindest hat es den trügerischen Anschein. Sanfte Hügel, saftige Wiesen, Wälder, die dort stehen, das ein oder hingetupfte Milchvieh. Unvorstellbar, dass an diesem Ort ein solch monströses Verbrechen begangen wurde, wie der Völkermord von 1995, von dem die tausenden weißen Grabsteine zeugen, die da auf der anderen Seite der sanften Hügel stehen. Vor 30 Jahren, im Juli 1995, ermordeten bosnisch-serbische Einheiten über 8000 bosnische Muslime, welche Schutz und Zuflucht in der UN-Schutzzone in Srebrenica gesucht hatten. Es war der Höhepunkt des serbischen Vorhabens, Bosnien ethnisch zu säubern. Sie schossen auf hilflose Menschen, trennten Männer und Jungen von der Gruppe, schickten sie auf Todesmärsche und gingen auf Menschenjagd in den Wäldern um Srebrenica. Das Ausmaß, die Brutalität und das Grauen des Verbrechens sind schwer in Worte zu fassen, auch schwer in rechtliche Akte zu fassen. Und genau deswegen haben wir als internationale Gemeinschaft uns für solch ein Verbrechen einen Begriff gegeben, Völkermord. Internationale Gerichte haben in mehreren Urteilen festgestellt, dass es sich in Srebrenica klar um einen Völkermord handelt. Und genau vor einem Jahr hat auch die internationale Gemeinschaft auf Antrag von Deutschland und Ruanda in der UN-Vollversammlung anerkannt, dass es in Srebrenica ein Völkermord begangen wurde. Was so offensichtlich klingt, ist es nicht. Noch immer, auch 3 Jahrzehnte später, gibt es Akteure, auch staatlich, auch hier in diesem Haus haben wir gerade alle gehört, die diesen Völkermord relativieren oder sogar leugnen. Die gerichtliche Aufarbeitung der Verbrechen ist auch 30 Jahre später noch nicht abgeschlossen. Die Unterstützung von Opfern, insbesondere auch von sexualisierter Gewalt, ist nicht ausreichend. Auch die bosnische Gesellschaft ist noch immer gespalten. Das Entwickeln einer gemeinsamen Aufklärungs- und Erinnerungskultur, die Basis für ein friedliches Miteinander ist, ist noch immer schwierig. Kolleginnen und Kollegen, mir war es ein persönliches Anliegen, nach Srebrenica zu reisen. 1995 war ich 12. Ich war nicht beteiligt, ich bin nicht betroffen. Ich habe keine Angehörigen verloren, anders als meine Kolleginnen und Kollegen hier in der Fraktion. Aber Boris Mijatovic wird sicherlich davon noch berichten. Adis Ahmetovic hat seine Geschichte geteilt und Jasmina Hostad und ich haben die Reise zusammen gemacht. Und auch wenn ich nicht beteiligt oder betroffen war, familiär beteiligt, haben sich doch die Verbrechen, die dort geschehen sind, tief in mein Innerstes eingegraben. Denn wer wollte, konnte live das Grauen verfolgen. Konnte sehen, wie sehr die internationale Gemeinschaft scheiterte, wie sehr sie ein Jahr zuvor schon in Ruanda gescheitert war, konnte sehen, dass sich Menschen über andere erhoben und ihnen das Lebensrecht absprachen, konnte dabei sein, wie binnen weniger Tage 8.372 Jungen und Männer getötet wurden, einfach weil sie Muslime waren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Srebrenica war möglich, weil die Menschheit es zugelassen hat, weil wir es zugelassen haben, weil die internationale Gemeinschaft damals zugesehen hat, weil sie schwach war, wo es Stärke gebraucht hätte. Stärke im Mandat, Stärke für das Recht, Stärke für Menschen, die Hilfe brauchten und die durch eben diese Schwäche ihr Leben verloren haben. Lassen Sie uns den heutigen Tag zum Anlass nehmen, den Angehörigen, den Opfern zu gedenken und gleichzeitig das internationale Recht zu stärken und diese Stärke auch auszubilden. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Boris Mijatovic das Wort. Auch er hat eine besondere Prägung, die er mit uns teilt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Wehrbeauftragter Otte, sehr geehrter Herr Botschafter, lieber Damir Arnaut, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Srebrenica braucht einen festen Platz in der europäischen Erinnerungskultur. Ein Völkermord in einem brutalen Krieg, massive ethnische Vertreibungen, abscheulichste Verbrechen, über 100.000 Tote. Das Scheitern Europas, der internationalen Gemeinschaft ist schon angesprochen worden, die Schutz angeboten haben, aber am Ende nicht eingehalten haben. Herr Kriechbaum, 60 Flugzeuge über dem Mittelmeer waren einsatzbereit und sind nicht zum Einsatz gekommen. Das muss uns zu denken geben. Wir hätten den Völkermord verhindern können. Heute unternehmen wir einen kleinen, aber wichtigen Schritt in die Richtung der Erinnerungskultur. Hier im Deutschen Bundestag erinnern wir an die grausamen Verbrechen von Srebrenica, die uns alle vor 30 Jahren, ich war damals 21 Jahre alt, live und am Fernsehen verfolgt haben. Ich erinnere mich gut an die Bilder, wie der holländische Kommandant hilflos vor den Truppen stand. Wir wollen erinnern, was passiert ist, um nicht zu vergessen. Schmerzhaft und doch so wichtig. Dass diese Debatte heute hier stattfindet, finde ich unglaublich wichtig. Und sie findet an der Seite der Menschen in Bosnien und Herzegowina statt. egal welcher Ethnie, egal welcher Religion. Lieber Herr Arnau, bitte nehmen Sie das mit nach Bosnien-Herzegowina. Der Deutsche Bundestag erkennt den Völkermord von Srebrenica an. Denn, meine Damen und Herren, wir gedenken den 8.372 namentlich bekannten Opfern des Völkermordes. Meine Damen und Herren, ich durfte selber in diesem Bereich arbeiten. Der Begriff Matični broj ist mir bis heute prägend in Erinnerung geblieben. Es ist die Bezeichnung für eine Art Sozialversicherungsnummer, über die diese Personen identifiziert werden konnten. Leichenteile mussten gesammelt werden aus Massengräbern, identifiziert werden. Meine Damen und Herren, 8.372 Zeugnisse, namentlich bekannt, belegen diesen Völkermord. Das zu leugnen, ist ein Verbrechen. Und deswegen ist es so wichtig, was die UN im letzten Jahr in der Resolution verabschiedet hat. Diese Resolution 78282 legt diesen Tag fest als Gedenktag, nicht als Gedenktag in Bosnien-Herzegowina, nicht als Gedenktag in Europa, sondern als Gedenktag weltweit an Völkermord. Verbrechen dieser Art dürfen nicht wieder passieren. Das ist ein Versprechen, das wir als Weltgemeinschaft in diesem Tag jedes Jahr erneuern. Und deswegen ist es so wichtig, dass dies passiert ist. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen zu den Urteilen, die angesprochen worden sind. Wir haben das ICTY, das Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien. Wir haben aber auch Verfahren am Internationalen Gerichtshof gehabt. Meine Damen und Herren, diese Verfahren legen einen Grundstein in der Aufarbeitung. Sie machen zusammen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung offen, was an Belegen und Erkenntnissen vorhanden ist. Nochmal 8.372 Erkenntnisse darüber, wer namentlich in den Massengräbern verscharrt wurde. Das sind die Belege, die im Gerichtsverfahren offengelegt wurden, diskutiert wurden. Und das ist der Maßstab, an dem wir arbeiten. Und wenn ich heute hier stehe, dann möchte ich zwei Sachen nicht vergessen. Das eine ist, es waren Menschen beteiligt, die diese Aufarbeitung gemacht haben. Und ihnen gehört mein größter Respekt. Forensikerinnen, Analystinnen und vor allen Dingen die Ermittlungsteams, die in schwierigsten Umständen in den 90er und den Nullerjahren diese Erkenntnisse beieinander getragen haben. Herzliche Grüße an dieser Stelle an meinen norwegischen Kollegen Helge Brunberg, der maßgeblich in der Aufarbeitung beteiligt war. Ich habe größten Respekt vor der Arbeit und ich möchte weiterhin daran arbeiten, dass wir gemeinsam hier uns daran machen, internationale Strafgerichtsbarkeit zu stärken. Lassen Sie mich aber an der Stelle auch einen Exkurs machen. Lassen Sie mich an der Stelle auch einen kurzen Exkurs machen zur politischen Situation in Bosnien-Herzegowina. Extreme Meldungen erreichen uns von extremen Personen, die einzelne Meinungen haben, mit Leugnung und auch mit Vorsatz diese Dinge sagen. Diese Meldungen erwachsen aus einem ethnonationalistischen Umfeld, das wir hier von Deutschland aus nur schwer einschätzen können. Aber ich darf Ihnen sagen, das Land lebt friedlicher, als hier gemeinhin angenommen wird. Es gibt Orte, an denen Massaker passiert sind. Es gibt diesen Ort, an dem der Völkermord passiert ist, Srebrenica. Und es gibt ein Leben danach. Und dieses Leben zu gestalten, das ist wichtig. Und das können auch diese Menschen, diese Ethnonationalisten, nicht zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen möchte ich sagen, diese Leugnung, diese Schwere von Verbrechen zu leugnen, diese Verantwortung der Straftäter zu leugnen, das ist an sich ein Verbrechen, das wir ahnden müssen. Und deswegen bin ich dem Hohen Repräsentanten ehemals dankbar, dass er dieses Verbrechen ausgewiesen hat. Und deswegen unterstütze ich die Strafverfolgung der bosnisch-herzegowinischen Kolleginnen und Kollegen in der Justiz, das zu ahnden. Das ist wichtig für die Aussöhnung. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eine Sache sagen, die auch eine Folge des Völkermords von Srebrenica ist. Das ist die UN-Resolution 1325, Frauen, Frieden und Sicherheit. Die UN feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen dieser Resolution. Sie kam 5 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen am 11. Juli 1995 zustande. Und sie basiert im Wesentlichen auch auf den Erfahrungen aus den brutalen Völkermorden in Bosnien-Herzegowina, aber auch in Ruanda. Sie ist eine Wirkung in der Welt, die Frauen in den Mittelpunkt stellt, tatsächlich auch in diesem Konflikt. Und Sie haben es eben gesagt, Frau Möller, vielen Dank dafür. Ich würde mir die Frage stellen, was wäre eigentlich in Dayton, in diesem Luftwaffenstützpunkt in Ohio entschieden worden, wenn Frauen dort mit am Tisch gesessen hätten? Meine Damen und Herren, das ist nichts, wo man lacht. Das ist nichts, wo man wegguckt. Das ist etwas, wo man hinguckt. Und deswegen, lieber Herr Außenminister, bitte ich Sie, diesen Kurs der Beteiligung von Frauen an Aussöhnung, an politischen Imperativen, an politischen Verhandlungen fortzusetzen. Das ist wichtig für unsere Weltgemeinschaft. Das ist auch eine Erfahrung aus diesem Gedenktag. Ich bitte Sie darum. Und lassen Sie mich ganz zum Schluss noch eine Sache sagen, die mir ebenfalls sehr wichtig ist. Ich unterstütze viele Organisationen, Medica Mondial, die in Senica angefangen haben, die sich gerade um die Anliegen der Frauen kümmern. Aber ich unterstütze auch eine kleine Einrichtung, vermeintlich, in Mostar. Wenn Sie also im Sommerurlaub die alte Brücke in Mostar überschreiten, gehen Sie ein paar Meter weiter in die Ulica, in die Straße Marschall Tito, suchen Sie das Pavarotti Center und nebendran ist die Mostar Rock School. Meine Damen und Herren, Sie können sich nicht vorstellen, wie toll diese Einrichtung ist. Wissen Sie, dass es völlig egal ist, welche Nationalität oder Religion Sie haben, wenn Sie an der Gitarre sitzen und einen Einsatz bringen müssen? Junge Menschen lernen dort gemeinsam Musik zu machen. Und deswegen bitte ich Sie, unterstützen Sie diese Schule mit einem Besuch, mit Ihrer Aufmerksamkeit. Sie hat es verdient. Solche Projekte sind es, wo wir hingucken müssen, die ein Land in Aussöhnung führt, die Erinnerung lebendig macht, die aber auch eine Zukunft gibt, meine Damen und Herren. In einem Land, das mit diesen Erfahrungen unterwegs ist, bin ich aufgewachsen. Dieses Land heißt Bundesrepublik Deutschland. Und ich bitte Sie darum, ich habe in diesen Organisationen gelernt, was Zukunft heißt. Geben wir das bitte auch Bosnien-Herzegowina. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat nun Frau Abgeordnete Gökay Akbulut das Wort, bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, liebe Angehörige, lieber Herr Botschafter. Heute, 30 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica, stehen wir in tiefer Trauer. Wir gedenken an die Opfer in Demut und mit der klaren Verpflichtung, Verantwortung zu tragen. Wir gedenken der mehr als 8.300 Jungen und Männern und auch Frauen, überwiegend bosnische Muslime, die im Juli 1995 von serbischen Einheiten systematisch verschleppt und ermordet wurden. Die UN-Blauhelmsoldaten konnten keinen Schutz bieten. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit wurden Menschen systematisch getötet. Das Leid der Opfer und ihre Namen dürfen niemals vergessen werden. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien, die ihre Angehörigen verloren haben. Dieses Verbrechen geschah mitten in Europa. Es ist ein tiefer Einschnitt in die Geschichte der Länder des Balkans und es ist zugleich eine bleibende Mahnung an die internationale Gemeinschaft. Was in Srebrenica geschah, war kein spontaner Ausbruch von Gewalt. Es war ein geplanter, systematischer Völkermord. Es zeigt uns in aller Brutalität, wohin Nationalismus und Rassismus führen können, wenn wir nicht entschlossen entgegentreten. Und deshalb dürfen wir niemals schweigen, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Glaubens ausgegrenzt werden, denn wir wissen, dass der Weg von Rassismus und Nationalismus immer zu Gewalt führt. Das Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag hat die Verbrechen von Srebrenica eindrucksvoll dokumentiert und kam zu dem Schluss, Ziel war es, bosnische Muslime als Gruppe zu vernichten. Zeugenaussagen, forensische Beweise und Aussagen von Überlebenden zeichnen ein Bild des Grauens. Was in Srebrenica geschah, war ein Völkermord. Heute erleben wir, dass in Serbien und in der Republika Srpska Leugnung und Relativierung dieses Verbrechens als Staatspolitik betrieben werden. Kriegsverbrecher werden als Helden gefeiert. Das ist eine Verhöhnung der Opfer und ein Hindernis für Versöhnung und Frieden. Die fehlende Aufarbeitung der Kriegsverbrechen verhindert bis heute eine echte Aussöhnung zwischen den Volksgruppen in Bosnien und Herzegowina. Das Dayton-Abkommen hat ein fragiles, dysfunktionales Staatswesen hinterlassen, das ethnische Trennlinien stärkt. Anstatt dieses Konstrukt weiterhin militärisch durch die Bundeswehr abzusichern, braucht es endlich eine politische Initiative für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und echte Eigenverantwortung. Meine Damen und Herren, die Tätigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien gilt zu Recht als Meilenstein in der internationalen Rechtsprechung. Auch wenn nicht alle Täter verurteilt wurden, setzte das Tribunal ein klares Zeichen. Kriegsverbrechen bleiben nicht folgenlos. Kein Regierungschef und kein Militärkommandeur stehen über dem Gesetz. Diese Lehre ist angesichts der aktuellen Kriege und Konflikte aktueller denn je. Mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine muss klar sein, dass auch diese Kriegsverbrechen nicht ungesühnt bleiben. Putin und seine Generäle müssen sich verantworten. Und dabei darf es keine doppelten Standards geben. Deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung bei anderen Konflikten zivile Opfer verurteilt, in Bezug auf die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza aber die Augen verschließt. Diese Haltung untergräbt das Völkerrecht und schadet der außenpolitischen Glaubwürdigkeit Deutschlands. Meine Damen und Herren, es ist absolut inakzeptabel, dass der Bundeskanzler Benjamin Netanyahu nach Deutschland einladen möchte, obwohl Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn vorliegen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Deutschland weiterhin Waffen nach Israel liefert, obwohl dort das Völkerrecht gebrochen wird. Auch das ist eine Lehre aus Srebrenica. Es darf keine Ausnahmen geben, wenn es um Menschenrechte, zivile Opfer und Kriegsverbrecher geht. Egal in welchem Krieg, egal in welchem Konflikt und egal von welcher Seite Kriegsverbrechen begangen worden sind. Meine Damen und Herren, Srebrenica mahnt uns nicht nur zum Erinnern, es ruft uns auch zum Handeln auf. Zum Handeln gegen jeden Versuch, Menschen aufgrund ihrer Religion, Herkunft oder Nationalität zu entmenschlichen. Deshalb müssen wir entschlossen für Menschenrechte eintreten und dürfen niemals akzeptieren, dass Gewalt gegen Zivilisten normalisiert und Kriegsverbrechen verharmlost werden. Vielen Dank.
Für die Fraktion der CDU/CSU hat Herr Abgeordneter Jürgen Hart das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir ein paar Dinge hier aufgeschrieben, aber bevor ich auf mein Manuskript komme, möchte ich doch sagen, dass was der Abgeordnete Wolf hier vorgetragen hat, hat mich erschüttert. Er hat den Völkermord geleugnet. Für ihn ist der Völkermord von Srebrenica möglicherweise ein Fliegengeschiss der Balkangeschichte. Und er stellt sich an die Seite der Täter und nicht an die Seite der Opfer. Und ich bin froh, dass die deutsche Bundesregierung die Initiative ergriffen hat zu dieser UN-Resolution, die dazu führt, dass wir heute zum ersten Mal diesen Gedenktag der Vereinten Nationen auch mit dieser Debatte am Jahrestag selbst, 11. Juli 1995 war das Massaker, dass wir den hier begehen. Und es ist schön, dass auch die weit überwiegende Mehrheit des Hauses hierzu eine einhellige Auffassung hat. Trotzdem müssen wir natürlich in die Zukunft blicken und überlegen, was bedeutet dieses Gedenken an dieses schreckliche Ereignis von vor 30 Jahren für unsere Politik heute? Was bedeutet sie für das Engagement der Vereinten Nationen? Ich glaube, dass es schon eine breite Diskussion und Aufarbeitung gegeben hat über die Frage, warum die Vereinten Nationen damals diese über 8.000 muslimischen Männer und Jungen und auch die vielen Frauen, die vergewaltigt worden sind, nicht schützen konnten. Möglicherweise haben wir auch keinen Mangel an Erkenntnis, aber trotzdem, die Frage sei erlaubt, wären wir heute in dieser Welt, in dieser Situation der Vereinten Nationen in der Lage, die Kraft aufzubringen, anders zu handeln, konsequenter zu handeln? Ich glaube, das sollte für uns Mahnung sein, darüber nachzudenken, sind unsere Instrumente der Vereinten Nationen auch nach dieser schrecklichen Erfahrung dieser schwarzen Stunde auch für die Vereinten Nationen wirklich so, dass wir das für die Zukunft ausschließen können. Daran lohnt es zu arbeiten. Und ich glaube, das sollten wir auch im Auswärtigen Ausschuss, im Unterausschuss UN, den wir ja haben werden, entsprechend bearbeiten. Und das Zweite, was für mich eine große Lehre ist. Wir haben für Bosnien-Herzegowina und für den gesamten westlichen Balkan das Angebot, dass wir dafür sorgen, dass Konflikte gewaltfrei ausgetragen werden, zum Beispiel durch Beteiligung Deutschlands an der Militärmission in Bosnien-Herzegowina, aber auch im Kosovo. Und wir haben zum Zweiten die große Idee, dass die Staaten des Westbalkan eines Tages Teil der Europäischen Union werden können. Warum soll auf dem Westbalkan nicht das gelingen, was mitten in Europa gelungen ist? Die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, Deutschland und Polen, Deutschland und den Niederlanden, Deutschland und anderen Kriegsgegnern, die wir überfallen und angegriffen haben. Das ist doch das Vorbild. Und dafür hat eine Bereitschaft zur Anerkennung dessen, was geschehen ist, eben nicht die Leugnung der Verbrechen, sondern die Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen und eben auch die Bereitschaft zur ausgestreckten Hand auf der anderen Seite geführt. Und dieses Vorbild der europäischen Einigung und der damit verbundenen Aussöhnung und der Stabilisierung und der Schaffung eines hoffentlich dauerhaften Friedens in der Mitte Europas in der EU, das sollte das Vorbild sein, auch für die Situation im westlichen Balkan. Und deswegen betrachte ich den Beitrittsprozess der Balkanstaaten zur Europäischen Union in erster Linie aus dieser geostrategischen Perspektive. Bei allen Schwierigkeiten, die überwunden werden müssen, glaube ich, es lohnt sich, dass wir mit aller Kraft an diesem Ziel arbeiten, die Staaten des westlichen Balkans in die Europäische Union aufzunehmen. Herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat nun der Abgeordnete Herr Martin Sichert das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Massaker von Srebrenica war Teil des Jugoslawienkriegs. Zuerst brachten bosnische Einheiten gemäß dem Niederländischen Institut für Kriegsdokumentation über 1000 serbische Zivilisten in Dörfern um Srebrenica um. Später dann serbische Einheiten über 8000 bosnische Zivilisten. Man sollte sich also nicht leichtfertig auf eine Seite schlagen, denn Mord an Zivilisten ist immer zu verurteilen, egal welche Seite ihn begeht. Im Falle Srebrenica waren die Täter der Massaker bosnische Bosnier und bosnische Serben, also Menschen, die in nächster Nähe zusammengelebt hatten und aufeinander losgingen. Kroaten, Bosnier und Serben hatten schon direkt nach dem Zerfall Jugoslawiens mit gegenseitigen ethnischen Säuberungen begonnen. Wo der Staat als ordnende Macht fehlt, wird Multikulti zum Schlachtfeld der verschiedenen Gruppen gegeneinander. Was im Großen im Jugoslawienkrieg zu sehen ist, kann man im Kleinen heutzutage auf nahezu jedem Schulhof in Deutschland erleben. Aus Srebrenica und dem Jugoslawienkrieg müssen wir lernen, dass jede Gesellschaft eine starke und klare Leitkultur braucht, die von jedem eingefordert wird. Deutschland ist aber in einem Multikulti-Wahn gefangen. Dabei ist Multikulti nur ein nettes Wort für gesellschaftliche Spaltung, die letztlich in Massakern endet. Wer Probleme mit Multikulti auch nur anspricht, und das erlebt man ja auch hier wieder, wird systematisch fertig gemacht. Es führt dann dazu, dass aus Angst vor einem Rassismusvorwurf völlig realitätsfremde Bilder geschaffen werden, wie von deutschen Frauen, die in dunkelhäutigen Männern im Schwimmbad an den Hintern greifen. Wir sind mit der gesellschaftlichen Spaltung im Land inzwischen schon so weit, dass auf den Straßen offen das Kalifat ausgerufen wird. Der Krieg gegen die ethnisch deutsche Bevölkerung ist im vollen Gange, sei es durch zahllose Terroranschläge und Messerattacken oder durch einen Geburtendschihad. Bei Afghanen, bei Irakern, bei Syrern ist die Wahrscheinlichkeit, Straftäter zu werden, mehr als viermal so hoch wie bei Deutschen. Ich sage Ihnen eines ganz klar. Wer mit Autos in Weihnachtsmärkte fährt, mit Axt im Zug Menschen umbringt oder mit dem Messer in der Stadt auf Passanten losgeht, der ist auch bereit, im Krieg Massaker zu verüben. Srebrenica mahnt uns, Multikulti zu beenden, bevor es zu spät ist. Wir müssen von jedem einfordern, sich an unsere Leitkultur bestehend aus den preußischen Tugenden und dem Menschenbild des Grundgesetzes zu halten. Das muss das einende Band unserer Gesellschaft sein. In der Realität sind Zehntausende Frauen in Deutschland von Genitalverstümmelung bedroht, Hunderttausenden droht die Zwangsehe. Kein ethnisch Deutscher kommt auf die Idee, seiner Tochter Schamlippen und Klitoris wegzuschneiden. Aber wir haben hierzulande Parallelgesellschaften, wo es zum guten Ton gehört. Es ist nicht nur absolut frauenfeindlich, dass solch barbarische Parallelgesellschaften nicht Einhalt geboten wird, sondern es ist auch eine Katastrophe, weil es die Spaltung der Gesellschaft vertieft und Parallelgesellschaften manifestiert. Wir bewegen uns so in Richtung eines Bürgerkriegs wie in Jugoslawien, weil die Leitkultur fehlt und das Land durch die Regierung obendrein ganz bewusst gespalten wird. Auch die geplante Verfassungsrichterwahl von Frauke Brosius-Gersdorf vertieft die Spaltung in der Gesellschaft. Denn sie ist eine politische Aktivistin, und politische Aktivisten haben nicht am Bundesverfassungsgericht zu suchen.
Herr Kollege, ich darf Sie kurz unterbrechen. Das Thema, das, Sie müssen mich jetzt hier auch nicht ermahnen, was ich hier zu tun habe, Herr Kollege Wiese. So, jetzt die Gemüter mal nach unten. Herr Kollege Sichert, das Thema.
Ja, dazu rede ich.
Nein, Sie reden nicht. Nein, Sie lassen mich jetzt gerade ausreden. Okay. Das Thema sind der 30. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica. Und es geht nicht darum, dass Sie hier irgendwelche Glaubensgruppen und andere Stellvertreter Debatten hier jetzt in dieser Debatte führen, auch in Angedenk der Opfer und auch der Überlebenden, die heute auf unserer Tribüne sind. Sie haben noch 30 Sekunden.
Srebrenica mahnt uns zum Frieden. Es mahnt uns dazu, keine Kriegstreiberei zu betreiben, die Gesellschaft nicht staatlicherseits zu spalten, dass wir Deutschland in einer gemeinsamen Gesellschaft mit einer zentralen, starken Leitkultur zusammenführen müssen. Ehren wir die Opfer, indem wir aus Massakern, aus dem Jugoslawienkrieg und aus den Ursachen lernen, der nämlich gesellschaftliche Spaltung war. Seien wir schlauer als die Menschen in Jugoslawien. Überwinden wir Multikulti und die gesellschaftliche Spaltung.
Für die, ich bitte jetzt um Mäßigung, alle, auch was Zwischenrufe gerade angeht. Die Debatte geht jetzt weiter, und in der Debatte kann man seiner Haltung Ausdruck verleihen. Ich bitte um Aufmerksamkeit jetzt für den Kollegen, der jetzt kommt. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Adis Ahmetovic, bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Botschafter Damir Arnaut, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine verehrten Damen und Herren. Die Frau Präsidentin hat es eben gerade gesagt, diese Debatte dient dazu, Haltung zu zeigen. Und das, was wir, glaube ich, bisher noch nicht gemacht haben, namentlich zu erwähnen, dass zwei Überlebende des Genozides von Srebrenica heute hier anwesend sind auf unserer Tribüne. Und deshalb möchte ich herzlich begrüßen Herrn Damir Krijic und Frau Selma Jajic. Toll, dass ihr beide heute hier seid. Keine Rede, kein Reingerufe von rechts außen oder von der AfD wird verkennen können, dass wir hier als Deutscher Bundestag, die Bundesregierung, unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, die Gerichtsurteile des Internationalen Gerichtshofes, des Internationalen Strafgerichtshofes, dass wir den Genozid, den Völkermord von Srebrenica uneingeschränkt anerkennen, meine Damen und Herren. Deshalb ist das heute hier keine moralische Frage, nicht nur, sondern eine politische und vor allem eine juristische. Ich danke der Bundesregierung, der vergangenen wie auch dieser, dass wir uns weiterhin uneingeschränkt zur UN-Resolution 78 von 282 bekennen, dass wir die weiter unterstützen und dass wir heute hier zum ersten Mal gedenken an den 30. Gedenktag des Genozides von Srebrenica und an den ersten internationalen Gedenktag für Srebrenica, denn, und ich möchte gerne einen Überlebenden, der gestern auch hier im Deutschen Bundestag war und berichtet hat von seinen persönlichen Erlebnissen, Dr. Nedjad Avdic, der heute auch in der Süddeutschen Zeitung zitiert wird, der gesagt hat, Srebrenica ist jeden Tag, nicht nur am 11. Juli. Vergesst uns nicht. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es genau richtig, dass wir die Überlebenden nicht vergessen, dass wir an den Genozid von Srebrenica gedenken. Und lassen Sie mich bitte eine weitere Sache noch loswerden. Srebrenica war kein singuläres Ereignis. Zwischen 92 und 95 gab es einen brutalen Krieg in Bosnien-Herzegowina. Systematische Vertreibung und Verschleppung von mehr als 2 Millionen Menschen, Ermordung von Zivilisten über 100.000 Menschen und 50.000 Frauen und Mädchen, die vergewaltigt wurden. Und deshalb ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es neben dem Genozid von Srebrenica Konzentrationslager gab in Foča, Kozarac, Predor, Visegrad, Zvornik und auch in Kotovaruš, wo mein Großvater es nicht überstehen konnte und wir ihn erst 2016 nach Fund seiner Überreste in einem Massengrab beerdigen durften und damit auch seit 2016 erst gedenken dürfen. Deshalb, meine Damen und Herren, vergessen Sie den 11. Juli 1995 niemals und vergessen Sie auch nicht, dass Bosnien-Herzegowina verdient hat, dass wir fest an seiner Seite stehen. Denn Bosnien-Herzegowina ist ein fester Bestandteil unseres Kontinents. Und vergessen Sie auch nicht, letzter Satz, Frau Präsidentin, es leben so viele engagierte Bosnierinnen und Bosnier in diesem Lande. Sie bekennen sich zu diesem Land, so auch ich. Ich bin stolzer deutscher Staatsbürger. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für diese Möglichkeit, hier heute hier zu gedenken.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Peter Bayer das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Exzellenzen auf der Tribüne, wir haben die Pflicht zur Erinnerung, die Pflicht zur Wahrheit und auch die Pflicht zur Verantwortung. Heute auf den Tag genau 30 Jahre ist es her, dass über 8.000 Menschen, zumeist Männer und Jungen, massakriert wurden, abgeschlachtet, erschossen und dann menschenwürdelos einfach in Massengräbern verscharrt wurden. Und warum? Für manche war es wohl Grund genug, dass sie einfach Bosniaken waren. Und wir müssen es ganz klar benennen, es handelte sich um einen Völkermord, nicht um ein Massaker. Und dieser Völkermord geschah mitten in Europa. Heute gedenken wir der Opfer und wir erinnern uns auch an das Versagen der internationalen Gemeinschaft. Es wurde Schutz versprochen, aber genau der wurde nicht gewährt. Das war ein historischer Moment des Wegsehens und der Scham. Leider war es nicht der einzige Moment des Wegsehens. Ruanda, nur ein Jahr zuvor, dort kamen über 800.000 Menschen innerhalb von nur 100 Tagen ums Leben. Auch sie wurden abgeschlachtet. Und auch hier wusste die internationale Gemeinschaft, wussten die Vereinten Nationen, wussten wir, was sich dort zutragen sollte. Und ich ergänze oder erinnere an andere Gräueltaten in Darfur, in Tschetschenien, in Aleppo und Myanmar. Überall dort wurde viel zu lange weggeschaut, diskutiert, gezögert, relativiert, anstatt zu handeln, und zwar rechtzeitig zu handeln. Und deswegen ist es eine Lehre aus Srebrenica, wenn und wo wir Unrecht sehen, und oft genug sehen wir es schon früh, dann ist Schweigen und Wegschauen eben keine Option. Meine Damen und Herren, ich denke dabei aber nicht nur an militärisches Eingreifen. Es geht auch um politische Konsequenzen, um Sanktionen, klare Worte und auch Druck auf die Trägerregime. Und es geht auch um die Frage, wie glaubwürdig sind wir eigentlich, wenn wir ständig nie wieder sagen, aber in der Realität dann doch wieder zögern und deshalb versagen. Meine Damen und Herren, deshalb ist dieser Tag mehr als ein Tag des Erinnerns und Gedenkens. Es ist für uns ein Prüfstein für unsere Haltung heute? Und was folgt nun daraus für unsere Haltung und für unsere Verantwortung? Meiner Überzeugung nach bedarf es Sühne und Versöhnung, nicht nur, aber auch juristisch, sondern auch politisch und auch gesellschaftlich. Aber genauso braucht es auch einen Willen, so schwer das ist, zum Neuanfang und ja auch zur Zusammenarbeit. Wenn wir auf Bosnien und Herzegowina heute schauen, es ist ein Land in einer tiefen politischen Krise, blockiert von ethnischen Spaltungen und von Machtkalkül einzelner Akteure. Und deswegen brauchen wir eine klare Haltung zur Friedenssicherung, Stabilität und Rechtsstaatlichkeit. Die müssen im Zentrum unserer Politik stehen und nicht parteipolitische Sympathien oder historische Schuldabrechnung. Es sollte uns nicht um moralische Überlegenheit gehen, sondern um die Durchsetzung von Überzeugungen und Prinzipien, an die wir glauben, um die Achtung der Menschenrechte, die Unabhängigkeit der Justiz, die Souveränität staatlicher Institutionen, nicht nur in Bosnien, sondern überall auf dem westlichen Balkan. Und gerade wir als Deutsche haben doch gelernt, dass Versöhnung Zeit braucht und Wahrheit. Wir wissen, dass eine Gesellschaft nicht zur Reue gezwungen werden kann, aber man kann Rahmen setzen durch klare Erwartungen, durch Förderung von Rechtsstaatlichkeit,
kommen Sie bitte zum Schluss,
durch Unterstützung der Zivilgesellschaft. Und deswegen ist es ein Interesse, ein strategisches Interesse für uns, Frieden und Stabilität im Westbalkan und in Europa zu erreichen. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion der AfD hat nun Frau Abgeordnete Dr. Anna Rather das Wort.
Frau Präsidentin, Herr Botschafter, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Vor 30 Jahren wurden in Srebrenica Tausende Menschen getötet, vor allem muslimische Männer und Jungen ab 15 Jahren. An einem Gedenktag wie heute gilt unser Mitgefühl den Angehörigen der Opfer, ganz gleich, auf welcher Seite des Krieges sie damals standen. Denn wer einen geliebten Menschen verliert, der spürt den Schmerz unabhängig von Ethnie, Religion oder politischer Zugehörigkeit. Doch das heutige Gedenken ist eben gerade nicht frei von Politik. Aber gerade weil wir die Würde der Toten achten und den Schmerz der Hinterbliebenen anerkennen wollen, müssen wir sensibel dafür sein, wie wir mit ihrem Schicksal umgehen, medial, politisch und völkerrechtlich. Denn Srebrenica ist längst ein Symbol geworden. Und wie bei jedem Symbol stellt sich die Frage, wer verwendet es, wofür, in welchem Interesse? Rückblickend erkennen wir nämlich, das Massaker von Srebrenica war ein Schlüsselmoment westlicher Interventionspolitik. Es wurde zum moralischen Hebel, um militärisches Eingreifen zu legitimieren, wenn rechtliche Legitimation nicht möglich war. Erst in Jugoslawien, später in Afghanistan, im Irak, in Syrien, in Libyen. Der Satz "Nie wieder Srebrenica" diente oft nicht der Versöhnung, sondern militärischer Eskalation. Dabei gab es in diesem komplexen und schmerzhaften Krieg Gewalt auf allen Seiten. Auch serbische Dörfer wurden überfallen und auch dort gab es Tote, Massengräber und Trauernde. Wenn wir uns weiterhin wie bisher in der Erzählung auf eine einzige Tätergruppe und auf eine einzige Opfergruppe fokussieren, dann wird das keine Versöhnung schaffen, sondern nur neue Verbitterung. Und die nüchterne, faire Aufarbeitung eines ganzen Krieges verhindern, der Tausende auf allen Seiten das Leben kostete. Als Mutter gedenke ich heute der Mütter, die bis heute ihre toten Söhne beweinen. Ein solcher Schmerz vergeht nie. Aber trotzdem darf ein solches Geschehnis nicht missbraucht werden. Nicht als geopolitisches Werkzeug, nicht als moralische Waffe und schon gar nicht als Vorwand für neue Gewalt und neue kriegerische Auseinandersetzungen mit neuen Abertausenden Toten. Srebrenica mahnt uns nicht nur zur Menschlichkeit, sondern auch zur Ehrlichkeit über Krieg, über Macht und deren Missbrauch, über den Einsatz von Narrativen und zu einer deutschen Außenpolitik, die aufhört, blind mit der internationalen Gemeinschaft moralisch aufzurüsten, während sie völkerrechtlich entgleist. Ich danke Ihnen.
Für die Bundesregierung bittet gerade Herr Bundesaußenminister Dr. Wadepohl kurz um das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun mittlerweile drei Beiträge aus der Fraktion der AfD geben mir Anlass, zu dieser Debatte etwas zu sagen. Und in der Tat davor zu warnen, Frau Kollegin Dr. Rathart, diese Debatte in der Tat nicht zu missbrauchen. Es gibt an anderer Stelle genug Gelegenheit, über Innenpolitik, auch über Ihre Vorstellungen der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland zu diskutieren. Heute diskutiert der Deutsche Bundestag über die international durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen und durch internationale Gerichtsbarkeiten über den anerkannten Völkermord von Srebrenica. Und ich bedauere, dass wir den Opfern, den Angehörigen, insbesondere hier Anwesenden und dem Herrn Botschafter derartige Debatten zumuten, wie Sie hier heute. Deswegen möchte ich für die Bundesregierung und ich glaube für die ganz große Mehrheit des Deutschen Bundestages festhalten, wir erkennen selbstverständlich diesen Völkermord an. Wir wissen, dass die Völkergemeinschaft versagt hat in diesem Moment. Wir wissen um unsere Verantwortung und wir wissen, dass das natürlich nicht mit Reden hier getan ist, sondern dass die Völkergemeinschaft daraus lernen muss für die Zukunft. Das ist leichter gesagt als getan, aber das ist eine bleibende Verantwortung hier und heute. Und wir verneigen uns vor den Opfern, wissend auch um eigene Schuld. Und wir sollten dieser Verantwortung gerecht werden.
Für die Fraktion der SPD hat nun Frau Abgeordnete Jasmina Huster das Wort, bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Botschafter, Herr Naut, lieber Damir Krdic und Selma Jahic, Sie begrüße ich ganz besonders heute hier. Ich war ein neunjähriges Mädchen, als der Krieg meine erste Heimat Bosnien und Herzegowina zerstörte. Eine Granate nahm mir meinen Arm, aber zum Glück nicht mein Leben. Viele können das nicht mehr sagen, denn ihnen wurde das Leben genommen. Vor 30 Jahren wurden über 8000 Jungen und Männer systematisch von serbischen Nationalisten ermordet, weil sie Bosniaken waren. Frauen wurden vergewaltigt und gedemütigt. Es war der schreckliche, grausame Höhepunkt eines Krieges mitten in Europa, nur 2 Flugstunden von Frankfurt entfernt. Der erste Völkermord auf europäischem Boden seit dem Holocaust. Es war ein Genozid. Und es war ein Versagen der internationalen Gemeinschaft. Dieser Genozid hätte verhindert werden können. Ja, er hätte verhindert werden müssen. Vor ein paar Wochen war ich seit einer längeren Zeit wieder in Srebrenica und in Potočari an der Gedenkstätte. Ich habe mit Überlebenden gesprochen, mit Menschen, die das Unsagbare erlebt haben und dennoch den Mut finden, ihre Geschichte zu teilen. so auch Nedžad Avdić, der gestern hier im Deutschen Bundestag mit uns sprach. Nedžad war 17 Jahre alt im Jahr 1995, als die serbischen Truppen ihn mit vielen anderen Männern zum Exekutieren gebracht haben. Durch 3 Schüsse wurde er schwer verletzt und fiel zu Boden. Die Mörder gingen und glaubten, sie hätten alle von ihm getötet. Aber Nedžad lag zwischen den Leichen und hatte überlebt. Ihm, allen Überlebenden, den mutigen Müttern von Srebrenica gilt mein größter Respekt und Dank. Sie kämpfen seit 30 Jahren für Wahrheit und Gerechtigkeit. Und sie hören nicht auf, ihre Stimme zu erheben, trotz Schmerz und trotz politischer Widerstände vor Ort. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz gäbe es keine Gedenkstätte, kein öffentliches Erinnern, keine internationale Anerkennung des Verbrechens. Lassen Sie uns an der Seite der Überlebenden stehen. Lassen Sie uns gemeinsam mit Ihnen dafür sorgen, dass die Erinnerung an den Genozid in Srebrenica niemals verstummt. Srebrenica ist uns nicht nur Mahnung, sondern auch Antrieb für eine bessere Zukunft. Ich glaube an ein gemeinsames Bosnien und Herzegowina. Ich glaube an die Vielfalt und die Stärke der Menschen. Und ich glaube an Bosniens europäischen Weg. Dafür werden aber auch wir gebraucht, als starke Partner, für einen dauerhaften Frieden in Bosnien und Herzegowina und dafür, dass der Völkermord nicht geleugnet wird und dafür, dass Srebrenica nie wieder passiert. Vielen Dank.
Für die Fraktion der CDU/CSU hat der Abgeordnete Michael Brandt nun das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was bedeutet ein Menschenleben? Was bedeuten 8.372 Menschenleben? Der Deutsche Bundestag hat 630 Mitglieder. Über 13 Mal die Zahl des Deutschen Bundestages. Ermordet, abgeschlachtet, verbrannt in wenigen Tagen. Vom kleinen Jungen bis zum 90-jährigen Greis. Vergewaltigung von Frauen als Kriegswaffe. Das ist die entsetzliche Barbarei des Genozids von Srebrenica. Es war das totale Versagen der UN, die das hätte verhindern können. Erst Jahre später hat die UN das öffentlich zugestanden. Ich war Mitte 20, als ich unmittelbar nach dem Krieg als Student an der Universität Sarajevo studierte. Damals habe ich als freiwilliger Helfer auch Überlebende des Genozids befragt. Zeugenaussagen der Frauen aus Srebrenica dokumentiert, die dann auch bei den Kriegsverbrecherprozessen in Den Haag eine Rolle gespielt haben. Weil die Kühlkapazitäten natürlich nicht reichten damals, wurden Leichname und Überreste in Tunneln aufgebahrt. Nie werde ich die Massen an Fliegen auf den Leichenteilen vergessen, nie werde ich diesen Geruch aus der Nase bekommen. Und jedes Jahr am 11. Juli gibt es dieses Gedenken. Aber wenn wir ehrlich sind, spielt das Thema an den anderen 364 Tagen keine wirkliche Rolle. Auch nicht die über 100.000 Toten des Krieges insgesamt. Auf unser Land übertragen wären das fast 2 Millionen Tote in 3,5 Jahren. Es ist falsch, dass der Krieg von Putin gegen die Ukraine der erste Krieg in Europa nach 1945 war. Schon 1991 hat Serbien, unterstützt von Russland, Kriege gegen die Nachbarn geführt. 1991 Slowenien und Kroatien, 1992 Bosnien-Herzegowina, 1998, 99 Kosovo. Europa hatte keine klare Haltung zu diesen Kriegen. Reden statt Handeln war die Devise. Auch nach dem Ende des Krieges gab es keine Gerechtigkeit, keine Aufarbeitung. Schwamm drüber war und ist eine verbreitete Haltung. Schwamm drüber über Genozid? Mit welchen Folgen? In den Tagen von Srebrenica drohte ein serbischer Abgeordneter im Parlament, UN und NATO, die serbische Soldateska ja nicht zu stoppen. Offen drohte er, und ich zitiere das, für jeden getöteten Serben werden wir 100 Muslime töten. Es wurden nicht 100. Es wurden über 8.300 unschuldige Zivilisten ermordet. Der junge Abgeordnete machte Karriere, wurde Propagandaminister des serbischen Präsidenten Milosevic, später selbst Präsident Serbiens. Heute lässt Vučić als Präsident Gewalt gegen Studenten und Opposition anwenden, hetzt gegen Europa, ist verbündet mit Putin. In Medien, auch in Schulbüchern, werden die Genozide in Bosnien und Kosovo, die Kriegsverbrechen als Heldentaten gefeiert. Die serbischen Studenten wie die bosnische Zivilgesellschaft vertrauen Europa nicht mehr. Sie halten uns vor, es nicht ernst zu meinen mit Rechtsstaatlichkeit, mit europäischen Idealen. Wenn Europa keine Haltung zeigt, verliert es Glaubwürdigkeit und im Ergebnis an geopolitischer Autorität. Reden ohne Haltung bedeutet nicht nur Verrat an den Opfern. Wir machen uns klein vor den Tätern und deren Helfern damals wie heute. Der Balkan ist heute auch so unruhig, weil Vučić, Putin und auch Xi wissen, wie schwach wir sind. Wir haben noch immer keine echten Konsequenzen aus Srebrenica und den Kriegen gezogen. Die nächsten 364 Tage haben wir dazu wieder mal eine Chance. Wir sollten beginnen, sie zu nutzen.
Für die Fraktion der AfD hat nun zu seiner ersten Rede Herr Abgeordneter Tobias Teich das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren! Jede Nation braucht identitätsstiftende Elemente. Doch wie hilfreich ist es, wenn die nationale Identität auf einer Tragödie basiert? In Bosnien ist die größte kulturelle Veranstaltung nicht etwa das Sarajevo Filmfestival, sondern die Überführung der sterblichen Überreste der Srebrenica-Opfer nach Potočari. In einem Land, in dem Schulkinder mit Drahtzäunen nach Religion und Ethnie getrennt werden und Lehrer Freundschaften zwischen ihnen verhindern, scheint Versöhnung unmöglich. Es gibt positive Beispiele wie das Kinderfestival Gewebte Brücke, das Kinder aus den ehemaligen Jugoslawien bereits seit den 90ern zusammenbringt. Doch es erhält keinerlei finanzielle Unterstützung. Warum ist das so? In Bosnien ist Hass kein Zufall, sondern Mittel politischer Machterhaltung. Die ethnisch getrennten Eliten haben ein System geschaffen, das ihre Klientel versorgt, mit Ministerien auf kantonaler, föderativer und gesamtstaatlicher Ebene, zeitweise mit mehr Ministern als in der EU. Die Folge daraus, wer wählt, tut dies oftmals aus Angst oder aus Frustration, nicht aber für Verbesserung, sondern gegen die andere Gruppe gerichtet. Dieses System fußt auf Angst und nutzt die brutale Geschichte des Balkans, um Ressentiments zu schüren. Srebrenica ist 30 Jahre her, Jasenovac 80 und die Knabenlese 300. Schuld ist individuell und nicht vererbbar. Die Generationen von heute und morgen benötigen für ihre Zukunft Hoffnung und Chancen statt Schuld und Schande. Aufarbeitung ist essentiell, doch wenn historische Ungerechtigkeiten die Nation, die Identität der Nation dominieren, beschädigen sie ihre Entwicklung mehr, als sie nützen. Ein Phänomen, welches wir auch im Westen erleben. Der Balkan ist ein Schulbuch bitterer Lektionen, und dennoch wiederholen sich die Tragödien. Bosnier sind Südslawen, man spricht dieselbe Sprache, teilt Kulinarik, Musik, Humor und Mentalität, genetisch sind sie alle gleich. Und trotz vieler Gemeinsamkeiten kommt es etwa alle 50 Jahre zu neuen Tragödien. Bosnien ist ein Multikulti-Experiment, das trotz kultureller Nähe scheitert, weil relevante Faktoren wie ausgleichende Führung und angemessener Wohlstand fehlen. Internationale Einflussnahme und religiöse Bruchstellen verurteilen das Gesellschaftsexperiment zum Scheitern. Lernen wir aus der Geschichte. Multikulturelle Experimente erzeugen weder Stabilität noch fördern sie eine positive Entwicklung für niemanden. Nicht für Jugoslawien, nicht für die Staaten des Balkans und erst recht nicht durch eine verselbstständigte supranationale Organisation wie der Europäischen Union, welche ihr selbstgeschaffenes Recht über die Verfassungen der Mitgliedstaaten stellen möchte. Die Souveränität der europäischen Länder und Völker ist nicht verhandelbar. Dankeschön.
Für die SPD-Fraktion hat das Wort Herr Abgeordneter Falko Drossmann.
Frau Präsidentin, Herr Wehrbeauftragter, Herr Botschafter, meine verehrten Damen und Herren! Die Welt des Jahres 1995 war auf das Grauen, auf diesen Völkermord, der da passiert ist, in keiner Art und Weise vorbereitet. Die Vereinten Nationen waren strukturell, politisch und militärisch nicht in der Lage, eine solche Eskalation zu verhindern. Die niederländischen UN-Soldaten als Teil der United Nations Protection Force Mission standen vor einer Übermacht ohne ein Mandat, das Schutz tatsächlich erlaubt hätte. Was als Schutz der Vereinten Nationen deklariert war, war in Wahrheit eine Zone des Ausgeliefertseins, war eine Zone des Todes. 400 niederländische Blauhelmsoldaten standen den serbischen Angreifern gegenüber. 400 ausgerüstet mit einem nicht robusten Mandat und Waffen, die weder zur Verteidigung der Schutzzone noch nicht einmal zur Selbstverteidigung geeignet waren. Und sie durften, sie konnten und vielleicht deshalb wollten sie auch nicht eingreifen. Und so ließen sie zu, dass die tausende Männer von ihren Familien getrennt, verschleppt und ermordet wurden. Das war kein Scheitern einzelner Soldaten oder eines Verbandes. Es war das Versagen der internationalen Gemeinschaft und es war strukturelles Versagen der damaligen Mandatspolitik. Wer Frieden durchsetzen will, meine Damen und Herren, und wer Frieden sichern will, kann nicht mit gebundenen Händen daherkommen. Meine Damen und Herren, Srebrenica ist ein Name, der schmerzt für die Überlebenden, für Europa, für die Vereinten Nationen und auch für die niederländischen Soldaten, die mit einer Schuld leben müssen, die nicht allein ihren war, aber die ihnen alleine auferlegt wurde. Wenn wir als internationale Gemeinschaft Schutz zusagen, dann müssen wir diesen Schutz auch durchsetzen können. Deshalb brauchen wir immer klare, robuste Mandate und auch die militärischen Mittel, sie durchzusetzen. Deshalb brauchen wir eine starke Rolle der Vereinten Nationen, internationale Mandate, die klar, realistisch und robust sind, eine Außen- und Sicherheitspolitik, die aber ihrer humanitären Verantwortung gerecht wird, durch Taten und nicht durch Erklärungen. Srebrenica ist Mahnung und Verpflichtung. Lassen wir nicht zu, dass unsere Werte am nächsten Srebrenica erneut scheitern. Vielen Dank.
Zum Schluss der Debatte hat für die CDU-CSU-Fraktion der Abgeordnete Herr Thomas Silberhorn das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir von Völkermord in Srebrenica sprechen, bei dem im Juli 1995 mehr als 8.000 bosnische Männer und Jungen ermordet wurden, dann ist nicht die Zahl entscheidend, sondern das Ziel. Der Plan und die Absicht waren, die bosnisch-muslimische Bevölkerung der Gegend systematisch und koordiniert auszulöschen. Nie wieder. Das ist unsere Lehre aus den Gräueln, die Deutsche im Zweiten Weltkrieg verübt und verursacht haben. Die Lektion, die wir zu lernen hatten und die es zu bewahren gilt, gibt uns kein Recht, andere zu belehren. Aber sie mahnt uns, auf der Seite des Rechts zu stehen und gegen schwere systematische Menschenrechtsverletzungen gegebenenfalls einzuschreiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erst ein Jahr vor Srebrenica kam es 1994 zum Völkermord in Ruanda, der mindestens 500.000, Schätzungen gehen bis zu 1 Million Menschen, das Leben kostete. Die internationale Gemeinschaft hatte tatenlos zugesehen. Nie wieder, hieß es auch da. Und dennoch ist Srebrenica geschehen und wieder hat erst eine Tragödie eine Wende gebracht. Das Friedensabkommen von Dayton hat im gleichen Jahr 1995 einen Waffenstillstand herbeigeführt und es sichert bis heute die Integrität des Staates Bosnien und Herzegowina. Versöhnung kann man allerdings nicht herbeiverhandeln. Sie findet in Köpfen und in Herzen statt. Vor allem muss man sie wollen. Die internationale Gemeinschaft hat mit dem Dayton-Abkommen einen Rahmen geschaffen, der seit 30 Jahren den Frieden in der Region sichert, aber er bleibt unvollkommen, weil er dysfunktionale Strukturen der Machtteilung etabliert hat. Insoweit kann das Friedensabkommen von Dayton allenfalls eine Brücke sein für eine bessere funktionsfähigere Ordnung, die Serben, Kroaten und Bosniaken selbst schaffen müssen. Der politische Wille dazu ist ausbaufähig. Es gibt weder eine gemeinsame Bewertung der Ereignisse noch überhaupt eine Verständigung über die Fakten dessen, was geschehen ist. In Teilen von Bosnien und Herzegowina werden die Verbrechen von Srebrenica relativiert oder sogar offen geleugnet. Sezessionsbestrebungen, wie sie in der Republika Srpska wiederholt geäußert werden, sind eine ernste Bedrohung und Belastung für den inneren Zusammenhalt des Landes und für die europäische Friedensordnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Weg in eine bessere Zukunft führt über Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und europäische Integration. Wer das will, der muss die im Dayton-Abkommen verankerten Garantien wahren, der muss sich der Vergangenheit stellen, Verantwortlichkeiten benennen und Versöhnung ermöglichen. Das braucht Bereitschaft zum Dialog. Rechtsstaatliche Verfahren bilden dafür das Fundament, aber auch Bildungsarbeit tut Not. Sie muss Wissen, Verständnis und Vertrauen bilden. Gerade junge Menschen in Bosnien und Herzegowina wachsen in einem Umfeld auf, das von Widersprüchen geprägt ist. Schulbücher, Medien und Politik vermitteln oft nicht ein differenziertes oder wenigstens faktenbasiertes Bild der Vergangenheit. Austauschformate und zivilgesellschaftliche Initiativen können dazu beitragen, dass die nächste Generation in Bosnien und Herzegowina ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen kann. Das ist dringend nötig, das begleiten wir, das unterstützen wir, damit nicht die junge Generation zu einem immer größeren Teil ihre Zukunft außerhalb ihrer Heimat sieht. Wir dürfen in Europa nicht zulassen, dass das fragile Gleichgewicht in Bosnien-Herzegowina erneut ins Wanken gerät. Wir haben klare Erwartungen an die Akteure vor Ort und wir geben politische Rückendeckung, wo Reformen angegangen werden. Unser heutiges Gedenken ist Teil eines weltweiten Bekenntnisses. Und in einer Zeit, in der Geschichtsfälschung und Desinformation zunehmen, ist Erinnerung eine bleibende Verantwortung. Ich danke Ihnen.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auf Wunsch der SPD-Fraktion werden wir eine Unterbrechung dieser Sitzung vornehmen, aufgrund des Wunsches für eine Fraktionssitzung. Und wir werden die Sitzung fortführen hier gegen 11 Uhr. Wir werden Sie informieren. Bis gleich.